Die Veranstaltung wird ja mit einer Lesung beginnen aus einem aktuellen Bild-Prosa-Band mit dem Titel Und wer ist diese Frau da? Zusammen mit der Autorin Dorothee Leipold. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wie das mit dem Thema oder dem Fokus deiner Fotografien zusammenpasst. Und danach soll sich bei einem Glas Sekt, sollen sich die Fotoarbeiten deiner Reise durch Usbekistan im Frühjahr 2021 angeschaut werden und über diese geredet werden. Du hast also eine Reise gemacht nach Usbekistan und hast dich besonders auf einen Aspekt konzentriert, und zwar Wasser. Was für Motive kann man denn da in deinen Fotoarbeiten erwarten oder inwieweit ist dieser Fokus am Ende in den Fotografien zu sehen? Wo taucht er auf?
Der Aspekt Wasser war der primäre Fokus, weil es irgendwie für mich ganz schnell naheliegend war. Vielleicht muss man vorausschicken, es war ein umweltjournalistisches Projekt, zu dem ich eingeladen war, als Medientrainer teilzunehmen. Und der Aspekt Wasser war dahingehend offensichtlich, weil sich in Usbekistan, also mehr oder weniger in einem Steppenwüstenland, ja über Jahrzehnte großartig industrielle Landwirtschaft im Sinne von Baumwollanbau abspielte. Und bei genauer Betrachtung, also beim Reisen durch dieses Land, ist es augenscheinlich, dass Wasser da eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist. Ich könnte da jetzt mega ausholen. Die Reise hat auch so einen Weg eingeschlagen, dass ich im Prinzip bei den traditionellen Oasenstädte, die ja eben auch irgendwie ihren Ursprung im Wasser haben, nämlich dass es grüne Oasen, sprichwörtlich, in der Wüste sind, wo eben seit Jahrtausenden irgendwie mit Wasser gelebt und gearbeitet wird. Und ja, so bin ich durch das Land gereist, angefangen von Samarkand, die wohl bekannteste, ja, muss man auch sagen, touristisch bekannte Stadt Usbekistan, über Buchara, wahrscheinlich nicht weniger bekannt, und dann noch weiter nördlich Krivá, eine der ältesten auch tatsächlich entlang der Seitenstraße gelegenen Oasen. Bis hin dann tatsächlich ganz im Norden in der Autonomen Republik Karakalpakstan zu den Ufern, muss ich immer wieder sagen, des einstigen Aralsees. Und ja, entlang dieser Oasenstädte ist das Thema Wasser tatsächlich elementar.
Du hast es mir im Vorgespräch gerade schon gesagt, die ganze Ausstellung ist übertitelt mit dem Begriff Orol Dengizi. Und ich habe dich gefragt, was das eigentlich bedeutet. Es ist schlicht auf Usbekisch nämlich der Name für den Aralsee. Wieso hast du denn diesen Titel für deine Ausstellung gewählt?
Ja, also natürlich bezugnehmend auf das Wasser und irgendwie auch wieder parallel meiner Reise, sinnbildlich regelrecht, alles fließt oder floss, muss man tatsächlich sagen, floss eben Richtung Aralsee. Und wenn ich da vom Fließen spreche, da muss man die beiden Flüsse benennen, den Syrdarya im Norden und den Amudarya im Süden Usbekistans, die eben mehr oder weniger den Aralsee einst gespeist haben. Und es war auch schnell augenscheinlich, dass diese Flüsse den einstigen, naja, Grund, muss man nun auch sagen, Grund des Aralsees gar nicht mehr erreichen. Und ich habe festgestellt, dass der Aralsee aber trotzdem gerade eben auch in der Karakalpakischen Republik im Norden ja so eine Mutterfunktion hat, eben ganz wichtig ist als Lebensquelle, Lebensader. Und die Bilder, die ich nun auch mit meinem fotografischen Blick erspähen konnte, haben mir aber eben gezeigt, dass es ziemlich traurig aussieht um diese Mutter Aralsee.
Ich weiß gerade den aktuellen Stand ehrlich gesagt gar nicht. Es ist doch so, also der Aralsee ist ja einer der größten Seen im zentralasiatischen Gebiet. Ist der eigentlich komplett ausgetrocknet immer oder ist auch manchmal Wasser drin? Also kannst du mal beschreiben, wie das aussieht, wie der aktuelle Zustand ist?
Also der aktuelle Zustand ist tatsächlich traurig, sehr traurig. Und du sagst, der größte See, das ist er bei Weitem nicht mehr oder schon lange nicht mehr. Also man kann sagen, dass er bis in die 60er Jahre tatsächlich der viertgrößte See der Erde war, mit einer Fläche von circa, ich glaube, 68.000 Quadratkilometer. Also das entspricht so ungefähr der Fläche des Bundeslands Bayern. Und seit den 60er Jahren nimmt der See aber rapide an Oberfläche ab und ist mittlerweile so weit geschrumpft, dass es eigentlich nur noch zwei größere Wasserteile sind. Ein Teil auf der kasachischen Seite, wo auch jetzt mit einem Staudammprogramm so eine Stabilität erzeugt wurde für den Rest. Und dieser nördliche Teil wird teilweise auch wieder vom Syrdarja gespeist. Aber um den usbekischen Teil, vielmehr der karakalpakische Teil, der ist eben tatsächlich bitter, böse, traurig, weil der Amudarja weit über 200 Kilometer vor dem Wasser, vor dem Ufer versiegt in einem Delta, was offensichtlich unter akuter Wasserknappheit leidet.
Hast du dich da auch viel am Ufer des Sees bewegt oder vielleicht auch am ehemaligen Grund des Sees, der jetzt nun frei liegt am Rand?
Genau, das ist ein spannendes Bild. Ich hatte gesagt, wir sind im Prinzip dem Amudarja gefolgt und seinem ursprünglichen Verlauf dann auch weitergereist. Und ich habe Städte bereist, die waren eben auch wieder bis Anfang der 70er Jahre noch oder Mitte der 70er Jahre, muss man sogar sagen. Hafenstädte oder auch Fischerdörfer habe ich besucht, die aber aufgrund ihrer Distanz bei Weitem nicht mehr als solches zu bezeichnen sind. Distanz bis hin zum Wasser tatsächlich. Und als ich persönlich das Ufer des Aralsee erreicht habe, war ich regelrecht traurig und erschüttert, weil auf den letzten Kilometern dahin habe ich eben fast 200 Kilometer zurückgelegt teilweise, wo man sagen kann, ich bin auf dem Grund des Aralsees unterwegs gewesen, wo man tatsächlich auch noch Spuren gesehen hat, also Salz und Muschelfragmente, aber ja.
Bist du mit dem Auto da drüber? Also kann man da mit dem Auto langfahren?
Genau, es gibt tatsächlich öffentliche Verkehrsmittel, ganz gute Anbindung bis zu den letzten Städten. Eine, die man namentlich benennen muss, das ist Moinak. Moinak war eben tatsächlich auch Standort der Fischfangflotte. Und man muss sich vorstellen, dass der See mit einer Fangquote an unterschiedlichsten Fischarten tatsächlich einen Großteil der damaligen Sowjetunion auch versorgt hat. Und diese Fischfangflotte hat eben ihre Existenz verloren, weil der See so weit zurückgegangen ist, dass es zum Schluss gar nicht mehr möglich war, den zu befahren. Man hat dann noch versucht, mit Kanälen, die man durch den einstigen Ufergrund gegraben hat, die Schiffe so weit in fahrbare Wasser zu bringen, dass sie eben noch den Rest abschöpfen können. Aber es spielt enorm viel rein. Also mittlerweile ist der usbekische Teil auch schlichtweg vergiftet. Da ist kein Leben mehr drin. Das hängt natürlich auch mit dem industriellen Landwirtschaftsbau zusammen. Usbekistan war eine Zeit lang Baumwollproduzent Nummer 1. Und wenn das jetzt nach sozialistischer bzw. kommunistischer Planwirtschaft passierte, dann können wir uns vorstellen, wie viele Tonnen Pestizide und Herbizide auf dem Weg übers Land durch die Flüsse eben in den See gelangt sind. Und dieses Bild nimmt man eben doch ganz deutlich dort wahr. Also der Boden ist regelrecht vergiftet. Und wenn man dann auch, du hast nach dem Ufer gefragt, wenn man dann an dem Ufer des Wassers ist, ich sage jetzt bewusst des Wassers, nicht des Sees, dann sieht man auch, das ist eigentlich eine Brühe. Es gibt so touristische Beschreibungen, die beschönigen das und sagen, das ist ein klares, blaues Wasser. Das mag sein, aber mein Eindruck war eher negativ.
Vielleicht noch eine Frage. Hattest du denn vorher auch schon Bezugspunkte zu der Region, zu Usbekistan vielleicht oder zum Thema Wasser?
Also Wasser eigentlich mehr oder weniger im globalen Fokus. Wie gehen wir mit unseren natürlichen Ressourcen um? Der Umweltaspekt an sich ist Schwerpunkt meiner fotografischen Arbeit, also die Wahrnehmung von Umwelt und Veränderung derer. Ja, wie sind Lebensräume beschaffen und tatsächlich, wie gehen wir mit Ressourcen um? Und an dem Beispiel Zentralasiens ist mir eben bewusst geworden, dass da eigentlich selbst in unserer Wahrnehmung da kaum bis gar nicht drüber berichtet wird, ja, so eine Art Ursprung auch ist. Es gibt Anekdoten und Sachberichte, die beschreiben sehr schön, dass eben durch die klimatischen, ich nenne es jetzt mal Wetterbewegungen, nachweislich Pestizidketten im Pinguinblut in der Antarktis nachgewiesen werden können. Und spätestens bei dem Aspekt wird einem, glaube ich, ganz deutlich, was da im globalen Sinne schiefläuft.